Diese Bauchdetektivgeschichte ist für dich, wenn du wissen willst, warum es zu einem Reizdarm kommen kann. Wenn du erfahren möchtest, wie die Diagnose Reizdarmsyndrom gestellt wird, und diese Bauchdetektivgeschichte ist ganz besonders für dich, wenn dich interessiert, was du bei Reizdarmsyndrom tun kannst, damit du trotz dieser Diagnose gut lebst. Ich habe mir für diese Bauchdetektivgeschichte einen großartigen Gesprächspartner an meine Seite geholt, und zwar niemand geringeren als den Top-Reizdarm-Spezialist Dr. Thomas Bacharach. Servus und herzlich willkommen bei meinen Bauchdetektivgeschichten. Deinem Podcast rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Ich bin Daniela, Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin aus Wien, und ich helfe Menschen mit Bauchbeschwerden und Gewichtssorgen dabei, dass es ihnen rasch wieder gut geht. Super schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei meiner aktuellen Bauchdetektivgeschichte. Lieber Thomas, herzlich willkommen hier bei mir in den Bauchdetektivgeschichten und vielen Dank gleich mal, dass du heute deine große Expertise zum Reizdarmsyndrom hier mit uns in meinen Bauchdetektivgeschichten teilst.
Ja, vielen Dank, Daniela, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir über dieses spannende Thema miteinander sprechen können.
Super, ja, ich würde dich bitten, nachdem dich ja meine Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich vielleicht noch nicht so gut kennen, vielleicht kannst du dich ganz kurz einfach vorstellen, wer du bist, was du machst, wo man dich findet.
Genau, also ich bin von meiner Grundausbildung Facharzt für Allgemeinmedizin und habe meine Praxis in Karlsruhe und habe da auch meinen Schwerpunkt tatsächlich in funktionellen Magen-Darm-Beschwerden. Das heißt Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen. Man kann es grob zusammenfassen: Wenn man in den klassischen Untersuchungen nichts findet und derjenige Verdauungsbeschwerden hat, das ist quasi mein Steckenpferd. Und genau, kommt aus meiner eigenen Geschichte. Das heißt, ich hatte meine gesamte Kindheit und Jugend Verdauungsbeschwerden und habe das dementsprechend ja durch meinen eigenen Weg und durch meine fachliche Ausbildung dann tatsächlich zu meinem Hauptberuf gemacht. Mhm. Und genau, finden tut man mich eben in Karlsruhe oder auf den sozialen Medien, das heißt Instagram, Podcast, versuche ich eben über diese Themen halt auch aufzuklären, weil es da noch sehr viel Nachholbedarf gibt.
Mhm. Ja, das an der Stelle, das kann ich auch gleich empfehlen, den Podcast Darm mit Aussicht, der ist ganz, ganz toll von dir, und den werde ich natürlich, werde das alles unten in den Shownotes selbstverständlich verlinken. Genau, und eben drum habe ich mir gedacht, du bist genau der Richtige. Wenn ich etwas zum Reizdarmsyndrom bringen möchte hier in den Bauchdetektivgeschichten, dann muss das ein Interview mit dir sein. Das war schon ganz oben immer auf meiner Liste. Und da würde ich dich jetzt gleich mal fragen, was ist denn eigentlich das Reizdarmsyndrom? Ist das wirklich einfach so, wenn man gar nichts findet, dann ist es einfach das? Oder wie kommt man zu dem überhaupt, zu dieser Diagnose?
Genau, also es ist eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, der Patient hat Verdauungsbeschwerden, meistens, dass irgendwie der Stuhlgang verändert ist. Das bedeutet, er kann einen Durchfall haben, er kann Verstopfung haben, er kann diese beiden Formen auch im Wechsel haben. Häufig geht es mit Bauchschmerzen einher. Und das Ganze muss mehr wie 3 Monate stattfinden und gleichzeitig, man findet keine andere Erklärung für diese Verdauungsbeschwerden. Mhm. So ist mal quasi die klassische Definition vom Reizdarm. Und das Wichtigste beim Reizdarm ist eben halt, dass man diesen Ausschluss halt sehr, sehr gründlich macht, weil es halt sehr viele, also über 40 Verdauungsstörungen geben kann, die auch reizdarmähnliche Beschwerden machen können. Und da muss man halt über Anamnese, Untersuchungen, Laboruntersuchungen eben halt klären, dass diese nicht vorliegen. Und erst wenn man das alles schön gemacht hat, dann kann man sagen, okay, Symptome passen, Ausschluss passt, und dann kann man wirklich sagen, derjenige hat ein Reizdarmsyndrom. Mhm. Ich habe so ein bisschen bewusst gerade einen Bogen um Blähungen, Blähbauch und Aufstoßen gemacht. Das gehört tatsächlich nicht in die offizielle Definition eines Reizdarms. Aber man ist sich sicher, dass es tatsächlich ein Teil des Reizdarms ist. Müssen wir mal gucken, ob das in der nächsten Definition dann ein Plätzchen findet. Also insofern dann nicht wundern, das ist kein Ausschluss, sondern man weiß, Das gehört auch mit dazu.
Verstehe. Ja, das ist oft, also ich merke das halt bei den PatientInnen, die ich sehe. Ich habe ja eben das gleiche Steckenpferd wie du. Das sind eben diese, die eben mit Bauchbeschwerden kommen und es wird nichts sonst gefunden oft, ja. Da ist es oft sehr frustrierend, diese ganze Ausschlussdiagnostik, weil man denkt immer, ach, jetzt wird es vielleicht was und jetzt ist es vielleicht das oder das und es ist dann nichts, ja. Und das ist dann irgendwie, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ich denke mal, da muss man dem Patienten auch immer sagen, das ist trotzdem gut, das ist ganz, ganz wichtig, dass so Dinge wie eben chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Zöliakie und dergleichen alles ausgeschlossen wurde, ja. Auch wenn man dann nichts findet, das ist eine gute Sache, ja.
Total, wobei ich auch den Frust der Patienten verstehe, weil sie halt genau damit von Pontius zu Pilatus rennen und immer nur zu hören kriegen, sie haben ja in Anführungsstrichen nichts oder man kriegt keine Erklärung. Tatsächlich ist das für die Patienten ein extrem belastender Anteil. Es gibt gute Studien, die zeigen, dass die Lebensqualität mit dem Reizdarm teilweise schlechter ist wie mit einer Krebsdiagnose. Und das liegt unter anderem daran, dass einfach das Kind nicht so einen klaren Namen hat, man da irgendwie nicht so richtig was mit greifen kann. Das ist für die Patienten unfassbar belastend.
Ja, das stimmt, ja. Und was denkst du denn, gibt es eigentlich Hintergründe, wie es zu einem Reizdarmsyndrom kommt? Also wie gibt es das, dass man nichts findet und trotzdem geht es den Leuten schlecht? Was ist denn da jetzt physiologisch oder eben pathologisch eigentlich der Hintergrund? Ich meine, pathologisch ist ja eigentlich nichts so offensichtlich.
Ja, es ist schon mittlerweile was. Also die Leitlinie, die deutsche Leitlinie vom Reizdarm, die zeigt da schon ein paar Sachen auf, die bei Reizdarmpatienten verändert sind. Es können mit Sicherheit unterschiedliche Wege dazu führen, dass man Reizdarm bekommt. Einer der Hauptgründe ist tatsächlich, dass die Kommunikation zwischen Darm und Gehirn gestört ist. Das heißt, dass die Signale aus dem Darm übermäßig tatsächlich ans Gehirn weitergeleitet werden und dadurch der Darm übermäßig präsent ist in der Wahrnehmung. Das kann zwei Gründe haben. Auf der einen Seite ist bei den Reizdarmpatienten die Schleimhaut überempfindlich. Das heißt, eine Gasfüllung, die für andere noch normal wäre, spürt der Reizdarmpatient schon als unangenehm. Ja, das, weil einfach die Schleimhaut da zu schnell signalisiert, da ist was. Plus dann die Autobahn Richtung Gehirn ist auch nochmal übermäßig gut ausgebaut und signalisiert es nochmal stärker, auch Richtung Schmerzen und allem. Und das führt einfach dazu, dass die Patienten ihren Bauch einfach sehr, sehr, sehr stark wahrnehmen. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt tatsächlich ist, dass die Darmbarriere gestört ist. Also die Darmbarriere, also Leaky Gut, ja, falls man den Begriff schon mal gehört hat, besteht aus 4 Schichten. Oberste Schicht ist Mikrobiom, die nächste Schicht ist die Schleimschicht, dann kommen überhaupt erst die Schleimhautzellen, wo dann eben die Tight Junctions sich befinden. Und das versteht man klassischerweise unter Leaky Gut, wenn diese Tight Junctions, also diese Zell-Zell-Verbindungen, brüchig sind. Und dahinter kommt dann das Immunsystem. Und diese Vierereinheit, Mikrobiom, Schleim, Schleimhautzellen, Immunsystem, das nennt man Darmbarriere. Und da haben die Reizdarmpatienten zum Beispiel häufig Störungen im Sinne von Leaky Gut. Wir finden auch tatsächlich vermehrt Entzündungszellen in der Schleimhaut. Also insofern, wir sehen da schon Dinge, die sich dann verändert haben. Warum das so ist, das kann unterschiedliche Gründe haben. Das kann eine Antibiotikatherapie sein, das kann Traumata oder chronischer Stress gewesen sein, das kann eine Lebensmittelvergiftung gewesen sein im Sinne von postinfektiösen Reizdarmsyndrom und. Also gibt es ganz unterschiedliche Gründe letztlich und man kann auf jeden Fall sagen, es ist nicht die eine Sache beim Reizdarm, sondern beim Reizdarm kommen eben mehrere Sachen zusammen. Ja, wir haben nicht nur ein verändertes Mikrobiom, sondern wir haben halt auch die veränderte Schleimhaut. Wir haben auch die veränderte Kommunikation zwischen Darm und Gehirn. Und so kommen dann halt ein paar Sachen zusammen und da muss man dann auch multifaktoriell in der Behandlung einsteigen. Das heißt, das Ganze können wir eben halt nicht nur über die Mikrobiomebene lösen, sondern wir brauchen dann auch unterschiedliche Bausteine mit dazu.
Genau.
Dass man da eben multimodal dran geht, mehrere Stuhlbeine quasi, die auf der dann der gesunde Darm letztlich ruht. Ja.
Ja, genau. Und da würde ich mir, da fällt mir gleich eine Sache noch ein. Das gehört eigentlich auch zu dieser Ausschlussdiagnose, denn du hast eben jetzt auch über die über die, das Mikrobiom und so weiter gesprochen. Und da klingelt es bei mir immer, weil ich dann da auch immer gleich an eine Dünndarmfehlbesiedelung denke, die ja beim Reizdarmsyndrom auch häufig gemeinsam vorkommt und vielleicht sogar ja eigentlich der Grund für die Beschwerden sind, oder?
Genau, das ist das Spannende an der Dünndarmfehlbesiedlung. Die Dünndarmfehlbesiedlung gehört auch nach der Leitlinie zur Ausschlussdiagnose vom Reizdarm. Das heißt, es ist eine der Diagnosen, die wir vorher untersuchen müssen, bevor wir dem Patienten sagen, sie haben einen Reizdarm. Und das Spannende daran ist tatsächlich, dass sich durch die Entwicklung der letzten 15 Jahre circa das Wissen um die Dünndarmfehlbesiedlung so vervielfältigt hat, dass wir schätzen, dass 60-80% aller Patienten, die bislang eine Reizdarmdiagnose haben, an einer Dünndarmfehlbesiedlung leiden. Mhm. Und das Spannende daran ist tatsächlich, dass die Dünndarmfehlbesiedlung viel klarer auch von der Therapie her adressierbar ist. Das bedeutet, wir können klare Präparate geben und haben im besten Fall danach eine Heilung des Reizdarmsyndroms in Anführungsstrichen. Und insofern ist das eine ganz, ganz wichtige Information für den Patienten oder für die Menschen, die darunter leiden. Bei der Dünndarmfehlbesiedlung ist es so, es gibt drei Formen: Wasserstoff, Methan und Schwefelwasserstoff. Die erste und die dritte Variante macht eher Durchfall und die zweite Variante, die Methan-Variante, macht Verstopfung. Insofern kann man gerade diese Stuhlgangsveränderungen sehr gut abbilden. Und Bakterien stellen ja ihre Energie durch Fermentation zur Verfügung und in der Fermentation entsteht zum Teil sehr viel Gas, was dann auch die Symptome Blähbauch, Aufstoßen und Blähung sehr gut erklären kann. Also insofern haben wir da ein ganz spannendes Feld, was man sich meines Erachtens bei jedem Reizdarmpatienten unbedingt anschauen sollte.
Mhm. Ja, das ist auch wichtig, dass wir darüber sprechen, denn obwohl es in den Leitlinien vorkommt, es ist halt wirklich noch nicht sehr durchgedrungen, würde ich mal sagen, bei vielen Kolleginnen und Kollegen von dir. Natürlich, wenn man sich nicht mit dem hauptsächlich beschäftigt, so wie du das tust zum Beispiel oder ich jetzt auch in der Ernährungstherapie, dann denkt man nicht gleich an das. Und das ist natürlich dann schon, also wir sehen halt, glaube ich, beide sehr oft PatientInnen, die mit Reizdarmdiagnose zu uns kommen, in die Therapie und aber dann eigentlich, wo wir dann drauf kommen, hoppala, da ist ja eigentlich eine Dünndarmfehlbesiedlung, ja, und dann ist das natürlich ein super Puzzlestein, wenn man den findet, ja.
Total. Also ich kenne es ja noch, wo ich quasi ohne diese Information bearbeitet habe und es blieb einfach immer ein Teil der Patienten übrig, wo wir nicht verstanden haben, warum die bisherige Therapie nicht anschlägt. Mhm. Und ja, ich würde sagen, dass der Anteil, wo wir das eben halt nicht verstehen können, ist sehr, sehr, sehr viel kleiner geworden mit dem Wissen um die Dünndarmfehlbesiedlung. Also unfassbar wichtig. Es gibt auch sehr herausfordernde Dünndarmfehlbesiedlungspatienten. Das sollte man nicht unterschlagen. Also da ist nicht jeder einfach mal kurz behandelbar und dann ist man seinen Reizdarm los. Aber es gibt genau die Fälle, die halt einfach sensationell auch diese Therapie ansprechen.
Mhm, ja. Genau. Und wenn wir jetzt zurückgehen zum Reizdarmsyndrom, wie ist da die Therapie? Gibt es da ganz klare Step-by-Step, was man so macht? Weil bei der SIBO ist es ja, wie du gesagt hast, es kommt auf die Form drauf an, es ist dann doch jeder ein bisschen unterschiedlich. Das ist wieder ein eigenes Kapitel, da habe ich auch schon Bauchdetektivgeschichten dazu aufgenommen, die ich auch gern unten verlinke, dann kann man da noch reinhören. Aber jetzt beim Reizdarm, wie ist da die Therapie?
Also ist im Prinzip, ich sag mal, offiziell auch leitlinienmäßig gibt's nicht so viel, was man machen kann. Ja, man kann mit Flohsamenschalen arbeiten, man kann mit Entspannung arbeiten, man kann mit einer Low-FODMAP-Ernährung arbeiten oder auch mit Probiotika. Und das, was ich mache, ist tatsächlich, dass ich mir diese Faktoren, die auf den Darm einwirken, anschaue. Das bedeutet, das ist für mich Schlaf, das ist Mikrobiom, das ist die Ernährung, das ist Bewegung und das ist Stress. Also quasi 5 Säulen und an diesen 5 Säulen hat jeder meiner Reizdarmpatienten eine mehr oder weniger starke Ausprägung, wo er Probleme hat. Und dann versuchen wir das zu adressieren. Und im Idealfall tatsächlich auch bestmöglich gleichzeitig, weil einfach, ich stelle mir das immer so vor, du hast ein Tablett, was auf 5 wackeligen Füßen steht. Und wenn quasi das Tablett runtergefallen ist von den Füßen, dann hast du in dem Fall Reizdarm und du versuchst dann einen Fuß, zum Beispiel das Mikrobiom aufzustellen, damit kriegst du das Tablett niemals hochgehoben, sondern du musst alle 5 Füße irgendwo gleichzeitig wieder in Balance bringen, damit das Tablett anfängt, wieder nach oben zu kommen. Und so ist es beim Reiz dann letztlich auch. Und dementsprechend, wir schauen an, wie schläft der Patient? Hat er irgendwelche ungünstigen Schlafmuster, dass er zu spät ins Bett geht, dass er zu wenig schläft? Wenn er Frühschlafstörungen hat, gucken wir uns an, was liegt da dahinter? Ist es viel Stress? Ist es, dass er abends zu lange vor Bildschirmen gesessen ist? Und so versuchen wir ihn da in dieser einen Säule schon gut aufzustellen. Wir gucken uns die Dünndarmfehlbesiedlung an, wir gucken uns Mikrobiom an und gucken dann, was braucht der Darm. In dem Fall ist die Schleimhaut intakt, haben wir Hinweise auf Leaky Gut. Wie sieht's aus mit den günstigen Bakterien, die gerade auch zum Beispiel die Darm-Hirn-Achsen-Kommunikation unterstützen? Kann man da etwas geben? Genau, bei der Ernährung, ich versuche tatsächlich primär, dass die Patienten einen gesunden Ernährungsstil haben. Gesund bedeutet wenig verarbeitete Lebensmittel, wenig Zucker, wenig Alkohol, in Maßen Kaffee. Und wichtig ist mir, dass die Patienten 2 bis 3 Mal am Tag essen, keine Snacks im besten Fall zu sich nehmen, dass einfach die Essenspausen eingehalten werden und dass man auch nicht zu spät abends isst. Low FODMAP muss es für mich nicht immer sein. Das kann manchmal sinnvoll sein, um den Darm kurzfristig mal zu entlasten. Aber tatsächlich ist ein Großteil meiner Patienten, die haben schon ein ungesundes Verhältnis mit dem Essen geschlossen. Und da versuche ich dann gerade mit Verboten sehr, sehr vorsichtig zu sein.
Ja, das sehe ich auch oft. Also ich kriege ja sehr viele auch zugewiesen von Ärztinnen, Kooperationsärztinnen, eher auch dir, wo ich dann da betreue, ernährungstherapeutisch. Und da hast du absolut recht, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ich meine, bei Reizdarm alleine ist das FODMAP-Konzept normalerweise, wenn man es begleitet macht, ganz hilfreich. Also da hilft es eigentlich, also von den Studiendaten bei 4 Patienten hilft es 3, ja. Aber man muss das wirklich gut begleiten, würde ich sagen, weil sonst alleine ist das sehr, sehr kompliziert durchzuführen, wenn man da nicht das Hintergrundwissen hat und die Erfahrung. Selbst für eine Ernährungsfachkraft wie mich als Diätologin und Ernährungswissenschaftlerin war das ganz am Anfang vor 10 Jahren eine wahnsinnige Challenge. Aber jetzt geht das ganz gut und man kann da wirklich schön seine Trigger auch rausfinden beim Essen. Aber ich bin da ganz bei dir, man muss diese anderen Komponenten auch unbedingt alle mitbearbeiten, so wie du sagst. Und vor allem eine Sache, da habe ich dich jetzt unterbrochen, gell? Es wäre noch Stress wahrscheinlich gekommen, oder? Als ein Ding,
das,
eine Säule.
Das wäre auf jeden Fall in Bewegung. Ja, und tatsächlich, wir bewegen uns zu wenig. Der Darm wird angeregt in seiner Motilität durch Bewegung und wir bauen Stress über Bewegung ab. Insofern, das ist tatsächlich ein Baustein. Das spüren tatsächlich viele Patienten, die sagen, ja, jetzt, wo ich mich regelmäßiger bewege, und damit meine ich keinen Extremsport. Ich meine mehr wirklich Bewegung, leichten Sport, damit wir da in einen gewissen Ausgleich haben. Ja, und Stress sowieso. Stress ist natürlich ein Riesenthema. Ja. Mhm. Da kann man natürlich sagen, es kann ja einen alles stressen. Familie, Beruf, man kann sich selber stressen, die Erkrankung kann einen stressen. Man kann aber auch Stress in sich tragen, unbewusst, im vegetativen Nervensystem, ohne dass es einem bewusst ist. Ja, zum Beispiel traumatisierte Patienten, die irgendwas Schlimmes erlebt haben, die registrieren gar nicht, dass ihr System seitdem in so einer permanenten Anspannung lebt.
Ja.
Ja, für die ist es normal. Und die funktionieren auch im Alltag. Aber ihr System ist permanent auf Hab 8. Und dadurch wird halt dann epigenetisch, können dann auch Gene halt angeschaltet werden, wenn jemand im Dauerstress ist. Egal, ob er das merkt oder nicht.
Ja.
Und genau, da muss man dann halt gucken, was braucht es für den Patienten? Findet man es leicht raus? Braucht man einen Psychologen? Braucht man einen Coach? Um dann eben halt an die Themen, an die Glaubenssätze zum Teil ranzukommen, was das Problem ist.
Ja, das ist auch wieder so eine Sache, die oft unter den Tisch fällt. Und ich sehe es halt gerade beim Reizdarm oft, dass die Patientinnen sehr sich zum Beispiel an die Ernährung klammern und da alles Mögliche weglassen und streichen und da herumschrauben versuchen. Aber zum Beispiel diese Stressachse absolut nicht klar ist, was das für einen riesen Einfluss hat. Wie du sagst, wenn der Körper die ganze Zeit, sei es bewusst oder unbewusst, in einer quasi unter Anführungszeichen Kampf- oder Fluchtreaktion sich befindet, dann ist natürlich die Verdauung per se mal minimiert und funktioniert schon so schlechter. Auch der ganze Transport vom Speisebrei, sagen wir mal jetzt einmal, und so weiter. Ja, das ist Das ist ein Riesending, ja, da hast du recht, ja. Das muss man unbedingt mitbearbeiten. Und das mit den Traumata finde ich auch super spannend. Das war mir jetzt nicht so, also dass man da wirklich auch psychotherapeutische, psychologische Unterstützung dazuziehen kann, das ist wirklich, glaube ich, auch ein Aspekt, den man nicht vergessen soll.
Ich glaube, das Fiese daran ist, dass es dem Patienten nicht unbedingt bewusst ist. Wir haben ja das unterbewusste Nervensystem und da laufen halt dann Dinge ab, die uns sich dem Bewusstsein entziehen und die aber trotzdem den Dirigenten des Darms halt durcheinander bringen können. Und wenn das vegetative Nervensystem nicht stimmt, dann kann man sich das so vorstellen wie in stockbesoffenen Dirigenten vorm Orchester. Ja, der Dirigent ist zwar da, aber der feuert da das ganze Orchester komplett durcheinander und damit kann auch die Verdauung halt nicht koordiniert ablaufen.
Ja, genau. Das ist ganz, ganz wichtig und da wirklich einzusteigen. Und wir haben ja über den Vagusnerv einen Fuß, den wir in diese unbewusste, in dieses vegetative Nervensystem reinstellen können, sozusagen, ja, oder einen Ankerpunkt. Und den kann man gut aktivieren und nützen darüber, wenn man das den Leuten beibringt. Ja. Und ich sehe, wenn man das wirklich, also ich mache das ganz gezielt in meiner Ernährungstherapie, ist das immer mit dabei, ja, weil das eigentlich, so wie du sagst, es ist bei, was weiß ich, 95% der PatientInnen ein Thema oder sogar mehr. Und das ist ein Gamechanger oft, wenn man da wirklich ran. Und es ist aber Arbeit, ja. Es ist jetzt nicht schwupp und es ist erledigt, so wie du jetzt gesagt hast, das Bild der Füße bei dem Teller, das zum Hochstellen. Es geht jetzt nicht wie im Zirkus, zack, und sondern das ist alles Arbeit, ja. Da muss man natürlich dranbleiben. Ja, das ist oft eine, es ist kein Quickfix sozusagen, ja. Genau.
Genau, und das ist halt das Schöne bei der Ernährung oder warum das so verführerisch ist, weil die Patienten relativ schnell eine Veränderung merken, ihre Verdauungsbeschwerden. Ich ernähre mich Low FODMAP 1, 2, 3 Tage und dann kann es schon sein, dass die registrieren, dass die Blähungsneigung runtergeht.
Ja, das stimmt. Aber eben da ist es auch so wichtig, dass man da nicht stecken bleibt, weil es ist eben Low FODMAP, so ist es, so liest man das überall und hört man das und denkt man sich, ah ja, das ist jetzt quasi eine Ernährungsform. Ich esse jetzt einfach ab heute für den Rest meines Lebens oder halt ein paar Jahre mal Low FODMAP. Aber das ist ja nicht das ganze Konzept. Das Konzept ist ja, das ist ja nur die erste Phase von dieser therapeutischen Diät. Und dann muss man ja austesten, was triggert einen wirklich und dann entsprechend der Mengen und Kombinationen und so weiter das Ganze wieder einführen, ja, damit man nicht das langfristig das Mikrobiom, also wie ich immer gern sage, den Darm so unterversorgt, ja. Also weil man muss ja doch daran denken, dass der mit den FODMAPs eigentlich gefüttert wird, ja, mit einigen davon. Genau.
Genau, wir züchten uns quasi einen schwachen Darm heran sonst.
Genau, und das ist aber, glaube ich, auch vielen nicht bewusst. Also die hängen natürlich dann einfach in dieser Low-FODMAP-Phase ganz lange und viel zu lange, ja, weil sie es auch nicht mehr einführen möchten, weil sie haben Angst, dann geht es ihnen schlechter, weil sie wissen auch nicht, wie am besten. Also da würde ich wirklich raten zur Begleitung, ja, unbedingt. Aber ein anderes Thema, wenn wir schon beim Mikrobiom, beim Darm so sind, du hast es auch angesprochen als eine deiner Säulen, dass du dir das anschaust, sind deiner Meinung nach Probiotika beim Reizdarmsyndrom sinnvoll, hilfreich und gibt es da gewisse oder kann man da irgendein Präparat nehmen? Wie siehst du das?
Also es gibt Probiotika, die hilfreich sind. Auch da ist es nicht so one fix all. Das heißt, man muss immer ein bisschen ausprobieren, aber das Wichtige bei einem Probiotikum ist, dass der Stamm klar benannt ist. Das bedeutet, dass dann meistens eine Zahl noch hinter dem Lactobacillus plantarum und dann kommt da noch eine Zahlen-Buchstaben-Kombination. Mhm. Sowas ist dann wichtig, damit wir auch wirklich wissen, dass es genau dieses Bakterium ist, weil Lactobacillus plantarum kann ein hilfreiches Bakterium sein, aber nicht jedes Lactobacillus plantarum ist hilfreich. Also das ist schon mal ganz wichtig und davon gibt es tatsächlich mehrere Stämme, die ganz interessant sein können. Also mehrere unterschiedliche Bakterienarten und da muss man tatsächlich ein bisschen ausprobieren. Mhm. Mein Ansatz ist primär eher tatsächlich das gesamte Mikrobiom in einer Verbesserung zu kriegen. Und da gehe ich meistens nach der Mikrobiomanalyse eher auf ein breiteres Präparat, wo dann Bifidobakterien, Lactobacillen, zum Teil Enterokokken noch drin sind. Und gleichzeitig versuche ich, präbiotisch zu arbeiten, das heißt mit speziellen Ballaststoffen in der Verträglichkeit des Patienten. Ja, gerade das sind ja im Prinzip FODMAPs, im weitesten Sinne oder die zumindest die Fermentation der Bakterien anregen können. Insofern kann das genau die Gruppe sein, die triggert. Aber da gibt es halt welche, die massiv anregen können, wie Inulin. Und es gibt halt welche, wie Akazienfaser, die nur sehr mild sind. Und dann kann man eben mit der Auswahl des Präbiotikums plus der Menge des Präbiotikums gucken, dass man das Mikrobiom langsam daran gewöhnt.
Ja, ganz vielen Dank für diesen Hinweis oder für diesen Gedanken oder Ansatz von dir, weil das ist wirklich auch etwas, wird oft vergessen, finde ich grundsätzlich, dass die Leute eher sagen, okay, ich nehme irgendein Probiotikum, aber an das Futter wird nicht gedacht. Und das ist ja so ähnlich, als würde ich mir neue Tiere in den Zoo holen, aber ich fütter die nicht. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und gerade wenn ich jetzt sage, ich habe eine Low-FODMAP-Phase, wo ich eben das Futter bewusst mal rausnehme, damit es mir besser geht. Das ist ja nur Symptomkontrolle, was man da macht, ja. Damit ich nachher dann auf einen ruhigen Bauch oder ruhigeren Bauch, sagen wir mal, austesten kann. Gerade dann finde ich das total wichtig, dass du da, also dass man da den Leuten sagt, bitte, dann schauen wir, dass wir da weil mit Supplementen arbeiten, mit verschiedenen Präbiotika, die wirklich verträglich sein können, also wenn man da die richtigen wählt. Und ein so ein Ding, das ganz einfach geht und was auch super funktioniert, ist resistente Stärke. Ich glaube, das empfiehlst du auch, oder?
Ja, genau. Also resistente Stärke entsteht ja bei Kohlenhydraten, die abgekühlt sind.
Genau.
Das heißt, bei stärkehaltigen Kohlenhydraten wie Reis, Kartoffeln oder Nudeln. Und insofern gerade Kartoffelsalat, der vorher abgekühlt ist, oder Sushi-Reis, das ist super, weil wir damit den Kohlenhydratgehalt der Lebensmittel reduzieren können, also den schnell verfügbaren, und dadurch sogar noch etwas Gutes für unsere Darmbakterien haben.
Genau, und das ist halt auch einer von diesen Ballaststoffen, die Bakterien super gern fermentieren, aber die halt nicht triggern, wo dann keine großen Blähungen, Blähbauch oder sowas entsteht. Und es ist wirklich easy. Also man kann das eben zu Hause super einfach machen, indem man einfach eben diese Beilagen, wie du gesagt hast, vorkochst. Es geht übrigens auch beim Brot, wenn man das Brot einfriert, dann das funktioniert genauso. Also das ist auch so eine Sache. Und ja, jede Kohlenhydratquelle halt, das ist natürlich, muss man dann wieder schauen, wenn jetzt gerade die Low-FODMAP-Phase ist, dann muss man da natürlich wieder auswählen und schauen, dass man da nicht jetzt tonnenweise Weizen und sowas natürlich reinnimmt. Aber es geht super gut mit dem Tipp, genau. Und gibt es eigentlich von deiner Seite her irgendwelche Medikamente oder Supplemente, die du häufig einsetzt? Oder ist das wirklich je nachdem?
Ich glaube, es ist wirklich je nachdem. Also es gibt gerade die Darmbarriere spielt da bei Reizdarmpatienten eine große Rolle. Da hat sich bei mir Myrrhe oder L-Glutamin ziemlich bewährt in der Praxis. Und ansonsten Butyrat, also die Buttersäure, weil die gerade auch tatsächlich in Studien nachweisen konnte, dass diese Überempfindlichkeit der Darmschleimhaut durch eine ausreichende Buttersäureversorgung reduziert werden kann. Also das ist etwas, was ich gerne gebe. Omega-3, Vitamin D sind für mich auch tatsächlich wichtige essentielle Nährstoffe, die ausreichend vorhanden sein sollten, damit ein Darm gut funktionieren kann, aber auch tatsächlich, dass der restliche Mensch gut funktioniert. Also insofern, das sind für mich essentielle Dinge. Aber man muss leider sagen, die Reizdarmtherapie ist individuell. Ja, jeder bringt so sein Päckchen mit und da gibt's leider kein Kochbuchrezept.
Ja, und du schaust ja auch, ich meine, du bist ja sehr gründlich da, dass du auch immer schaust, du misst halt vorher, du schaust, was ist Sache, also wo steht der Patient, du machst eben eine Stuhlanalyse, Blutanalyse und so und dann gibst du, also du bist natürlich da wirklich so aufgestellt, dass du echt sagst, ja, nicht einfach irgendwas nehmen, also das ist eben auch der Hinweis jetzt hier, wenn das jetzt jemand hört, jetzt nicht einfach, ah ja, der hat jetzt gesagt Myrrhe oder sowas, das ist eben mir immer im Podcast natürlich der Hinweis, dass das jetzt keine Therapieempfehlungen sind, aber an der Stelle auch nochmal, man muss wirklich, wie du sagst, schauen, wo ist die individuelle Situation und was macht da jetzt Sinn, oder?
Absolut, also das ist natürlich, bin ich da an der Quelle, dass ich genau diese Informationen auch bekommen kann, aber auch gerade bei der Stuhlprobenanalyse ist mir ganz wichtig, ich mache immer eine Mikrobiomanalyse, also eine 16S-RNA-Analyse. Das ist quasi, dass man die Bakterien über ihre Gene nachweist und nicht kulturell, weil diese kulturellen Verfahren haben eine wahnsinnige Fehleranfälligkeit, muss man ehrlicherweise sagen. Und die ganzen Studien mittlerweile, also alle modernen Studien laufen über diese genetische Mikrobiomanalyse, das ist deutlich anerkannter und sehr viel genauer wie die kulturelle. Also die kulturelle ist halt wesentlich günstiger, muss man ehrlicherweise sagen, aber das lohnt das Geld nicht in meinen Augen. Also wenn man sich dann die Mikrobiom-Bakterien anschaut, sollte man eben diese genetische Variante meines Erachtens unbedingt machen. Auch die ist nicht offiziell anerkannt. Das heißt, auch das wird in der Leitlinie nicht empfohlen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich lese da schon viel raus. Es ist nur nicht so, dass wir sagen können, jetzt haben wir ein Bakterium nicht im Mikrobiom. Alistepis fehlt zum Beispiel als Bakterium. Deswegen hast du deine Schlafstörungen. Das, so funktioniert das nicht, weil die Bakterien natürlich ein wahnsinniges Wechselspiel miteinander haben. Aber man sieht, ich würde sagen, man sieht Trends in der Mikrobiomanalyse. Und wenn man einen Trend hat, viele LPS-Keime, also viele giftstofftragende Bakterien, dann treibt das natürlich die Schleimhaut an. Das kann dann auch außerhalb des Darms Probleme machen. Und so Sachen, das kann man dann vom Trend her verschieben, dass der Patient wieder mehr in die Balance kommt. Also da muss man, ja, um Mikrobiom gut zu bewerten, braucht es halt jemanden, der das halt wirklich oft und häufig macht.
Ja, genau. Das ist der springende Punkt, weil da ist einfach die Erfahrung ein Schlüsselfaktor, würde ich sagen, weil du einfach aus deinem riesigen Patientenkollektiv mittlerweile einfach schon sagen kannst, ja, das sehe ich so oft. Also das sind eigentlich mehr oder weniger schon fast so empirische Sachen. Das ist jetzt nicht in randomisierten, doppelblind kontrollierten Studien geprüft, aber mit deiner Erfahrung eben, du siehst dann schon, aha, das ist jetzt wieder so ein Verhältnis und da ist das und das, hat sich da bewährt und so ist wahrscheinlich dann der Ansatz, oder?
Genau, also ich mache das jetzt seit 11, 12 Jahren, dass ich mir Stuhlproben anschaue als Therapeut und habe über tausende, also wirklich tausende Stuhlproben gesehen und dann ergeben sich natürlich Muster. Und wie du sagst, es ist halt mehr Empirie. Ja? Das heißt, dass ich dann aus der Erfahrung heraus weiß, das sieht halt so aus oder das kann man so beeinflussen, als dass das bislang in Studien dann klar nachgewiesen wurde.
Mhm, absolut, das ist total interessant. Und außerdem natürlich ist ja auch immer dabei, nicht nur das Mikrobiom, sondern bei den Tests ist ja dann auch immer, sind so Sachen wie CRP dabei und Verdauungsrückstände und wahrscheinlich auch Pankreaselastase und also diese ganzen Sachen, die man sowieso abklärt, auch Zonulin und diese Dinge, oder? Das schaust du ja alles mit an, oder?
Genau, für mich schlägt die Stuhlprobe mehrere Fliegen mit einer Klappe. Das heißt, ich kann eine Bauchspeicheldrüseninsuffizienz, also eine Bauchspeicheldrüsenschwäche abklären, ich kann Gallensäureverlust abklären, ich kann, einen Hinweis auf Leaky Gut bekommen, ich kann den Hinweis auf Verdauungsschwächen, dadurch, dass ich dann irgendwie viel Fett im Stuhl habe, nachweisen. Ich kann Pilze mir anschauen, ich kann auch indirekte Zeichen auf eine SIBO haben, dass dann auf einmal Schwefelwasserstoffbakterien viel sind, Methanbakterien viel. Also Sachen, da kann man schon sehr, sehr viel draus rausziehen, ja.
Mhm, ja, toll. Ja, das heißt, das setzt man dann alles zusammen zu seinem Puzzle und dann entscheidet man eben, okay, welche Probiotika machen Sinn, wie schaut es aus mit den Ballaststoffen, brauche ich ein Präbiotikum dazu, wahrscheinlich, ja, wenn Low FODMAP, dann Medikamente, Supplemente und so weiter, ja, das machst du dann wirklich eben maßgeschneidert sozusagen. Und ja, grundsätzlich hättest du vielleicht, gibt es irgendwelche Sachen, also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, bah ja, das klingt alles nach mir und ich habe eine Reizdarmdiagnose, aber ich habe niemanden, der mich therapiert oder sowas. Oder auch jemand, der sagt, ich habe diese Beschwerden, es ist schon viel geklärt worden, ich hänge da so ein bisschen in der Luft. Hättest du ein paar Tipps, was würdest du Patienten raten, eben einerseits vielleicht um zu einer guten Diagnostik zu kommen oder zu jemandem, zu einem Spezialisten oder auch bei der Therapie, was sind da Sachen, die man auf keinen Fall vergessen sollte, wo sollte man dann unbedingt dran denken, was sind so Sachen, die du aus deinen 11 Jahren jetzt, gibt es da so ein paar so Nuggets, die du da den Patienten weitergeben würdest?
Ganz viel, also der Punkt ist, ich würde mich nicht einfach damit zufrieden geben mit dieser Reizdarmdiagnose. Es ist, wenn man jetzt nicht den Therapeuten hat, der sich damit auskennt, tatsächlich gut, wenn man sich selber weiterbildet, das heißt viel nachliest. Das kann man bei mir zum Beispiel auf meiner www.sibo-academy.de Seite machen. Da habe ich einen Blog, wo sehr regelmäßig ausführliche Beiträge kommen. Man kann es bei mir auf dem Instagram-Kanal machen. Dass man da sich dann Sachen zusammensetzt, einfach das kann man jetzt selbst in dem Podcast nicht kurz mal rüberbringen, an was man da alles denken könnte. So ein paar klassische Sachen ist tatsächlich, Zöliakie sollte abgeklärt werden, also die echte Glutenunverträglichkeit. Das wird häufig gemacht, aber was halt häufig nicht gemacht wird, ist vorher den Patienten zu fragen, essen sie denn überhaupt noch Gluten?
Mhm. Ja.
Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil ganz viele unserer Reizdarmpatienten haben schon mal gehört, dass Gluten nicht so gut ist, haben das dann weggelassen, gehen dann zur Magenspiegelung, die entnehmen Proben, die Proben sind unauffällig. Man kann aber die Zöliakie in einer glutenfreien Ernährungszeit nicht nachweisen.
Ja.
Und das ist so ein Aspekt, man muss mindestens 12 Wochen lang regelmäßig 10 Gramm Gluten am Tag gegessen haben. Das ist relativ viel, damit wir eine saubere Diagnostik hat. Das ist vielleicht sowas. Dünndarmfehlbesiedlung ist ein Riesenpunkt. Auch wenn man zum Beispiel einen Fructosetest gemacht hat. Beim Fructosetest gibt es für mich 2 große Fehlerquellen. Fructose sollte man mit 25 Gramm Fructose durchführen. Ich sehe manchmal, dass es mit 50 Gramm Fructose durchgeführt wird. Da ist eigentlich dann jeder Fructoseintolerant mehr oder weniger. Ja. Aber das ist keine Seltenheit. Ja, ich habe wirklich Befunde von Fachkollegen, Fachpraxen, die den Fructose-Test mit 50 Gramm durchführen. Der ist natürlich dann positiv.
Ja.
Und die zweite Fehlerquelle ist tatsächlich, wenn wir einen sehr frühen Anstieg vom Gas in der Fructose haben, dann ist es ein indirekter Hinweis auf eine Dünndarmfehlbesiedlung. Und die Patienten laufen dann häufig über Jahrzehnte als Fructoseintolerant herum, merken aber, dass die fructosearme Ernährung ihnen höchstens einen Teil der Beschwerden erleichtert. Und das liegt halt daran, dass es dann dass es eine Dünndarmfehlbesiedlung ist und diese Bakterien können halt auch andere FODMAPs außer der Fructose zur Energiegewinnung heranziehen. Mhm. Also das sind so Sachen, aber ja, das ist ein sehr weites Feld. Insofern da wirklich sich informieren, auf den entsprechenden Plattformen und dranbleiben, nicht aufgeben.
Mhm, ja. Ja, und vielleicht auch wahrscheinlich, so wie du es vorher gesagt hast, also auch nicht nur dann in der Therapie oder in dem, was man macht, dann nicht nur auf eine Sache aufhängen, sondern wirklich diese 5er-Säulen-Konstellation im Kopf haben, dass es mehr ist als zum Beispiel nur die Ernährung oder nur ein Probiotikum zu nehmen oder so, sondern dass man da wirklich breit ansetzen muss, oder? Das ist sicher auch so eine Sache, oder?
Ja, absolut. Ich meine, es gibt ja viele Dinge, die sind allgemein gesund. Es ist gesund, sich zu bewegen. Es ist gesund, sich gut zu schlafen. Und es ist mit Sicherheit auch gesund, Atemübungen und Meditationen zu machen. Also egal, ob man daran glaubt oder nicht, dass das sein Problem ist, einfach umsetzen. Diese 3 Punkte. Es ist komplett wurscht, ob man glaubt, ich habe einen Reizdarm oder ich habe irgendwas anderes. Das tut dir auf jeden Fall gut.
Ja, da läufst du bei mir offene Türen ein, weil das sehe ich auch immer so. Und das ist zumindest was, das kostet quasi nichts, ja. Das kann jeder machen, da kann jeder sich mal an der Nase auch nehmen und auch diese eben, wie ist mein Schlaf, bewege ich mich ab und zu, auch eben so Sachen wie eben die Stressachse, eben nehme ich mir Zeit für mich, mache ich mal ruhiger, und so, ja, das sind Sachen, die man einfach umsetzen kann und schauen, ob es nicht schon mal eine Verbesserung bringt in gewisser Weise. Genau, ja, absolut.
Ich meine, deine Gesundheit allgemein verbesserst du mit diesen Maßnahmen ja auf jeden Fall. Mhm. Und ganz wichtig ist auch dieses, ja, aber ich kann nicht laufen gehen, weil ich habe Durchfall. Ja, verstehe ich alles. Dann such dir was funktioniert. Denk nicht in den Dingen, die nicht gehen, sondern denk in den Dingen, die du trotzdem machen kannst. Mhm. Dann hol dir ein Laufband. Und mach's daheim neben der Toilette. Ja, oder mach einen Kraftsport daheim. Also das heißt, es gibt meistens Mittel und Wege, dass man die Dinge umsetzen kann und man sollte wegkommen von diesem, das geht nicht und das geht nicht. Ja, das ist stimmt und das kann ich auch alles nachvollziehen, aber es gibt halt auch Dinge, die funktionieren.
Ja, und auch man kann auch in bisschen out of the box und in kleinen Schritten denken, weil wir sagen jetzt zum Beispiel jetzt bei diesem Punkt bewusst Bewegung und nicht Sport, sondern es ist ja auch, wenn man einen Weg zu Fuß geht oder einfach mal eine Runde spazieren geht, ist ja auch Bewegung. Ja, das muss jetzt nicht der, also sich 10 Kilometer Lauf sein oder sowas. Ja, das ist wichtig, dass man da mit kleinen Sachen mal ansetzt. Ja.
Und also bei mir ist es auch so. Ich habe 2 kleine Kinder. Ich habe mir vorgenommen, 3-mal die Woche Sport zu machen. Und durch die kleinen Kinder haben wir doch immer mal wieder auch einen Infekt. Und dann gehe ich aber halt einfach spazieren. Das heißt, ich sage nicht, also wenn ich natürlich richtig mit Fieber im Bett liege, dann schon, aber wenn ich nur so ein bisschen Schnupfen habe, dann gehe ich halt trotzdem raus. Ich bewege mich und lasse nicht in Anführungsstrichen meinen Sport komplett ausfallen, sondern guck, ich modifiziere es angepasst an meine Belastungsfähigkeit.
Genau. Ja, und du sprichst ja auch aus persönlicher Erfahrung, wie du vorher geteilt hast am Anfang, dass du auch, du hast jetzt lange Verdauungsbeschwerden auch, hast du gesagt, und so hast du das auch. Also es ist nicht so, dass du bist ja jemand, der da aus Erfahrung auch spricht und nicht nur mit den tausenden Patienten, sondern überhaupt. Also ja, und auch vielen Dank nochmal für den Hinweis zum Fructose-Test. Also das, also sowohl diese 50 Gramm als auch grundsätzlich das auch Sorbit- und Laktose- und Fructose-Tests, dass die oft abgebrochen werden, wenn nach 60 Minuten schon ein signifikanter Anstieg ist, also nach 30 und dann 60 Minuten, und dann werden die abgebrochen, Diagnose Fructose, Laktose oder Sorbitintoleranz. Und dabei ist das eigentlich ein Hinweis für eine SIBO und keine ja, Intoleranz. Und klarerweise geht es dann den PatientInnen nicht besser durch das, dass sie diese jeweiligen Zucker dann weglassen oder minimieren, sondern ja, nicht wirklich. Ja. Und das ist dann so eine Sache, ja. Das ist ganz, ganz häufig. Wahnsinn.
Extrem häufig. Also das,
ja, sehr spannend. Das ist teilweise für die Patienten, denen fällt dann echt die Kinnlade runter. Wenn sie mit dem Fructose-Test vor 10 Jahren ankommen, ich sage ja, damals gab es schon den Hinweis auf die dünne Amphibesiedlung.
Ja. Und ich deswegen lasse ich mir seitdem ich das weiß, also seit ich 5, 6 Jahren, lasse ich mir auch immer alle Tests zeigen. Auch wenn die sagen, ja, das ist diagnostiziert und eine Diagnose habe ich, dann sage ich, bitte, ich würde gerne den Test sehen. Und nicht selten war das dann so, dass ich gesagt habe, oh, ich glaube, da müssen wir woanders ansetzen von der Behandlung her. Und das ist jetzt nicht eben eine fructosearme Ernährung oder sowas in dem Fall. Ne? Genau.
Ja,
Wahnsinn. Spannend. Ja, es ist wirklich spannend. Wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden, mindestens. Aber ich glaube, wir haben jetzt einmal den PatientInnen einen guten oder HörerInnen auch eben einen super guten Überblick gegeben über dieses Thema. Vielen, vielen Dank, Thomas, für deine Zeit, für deine tolle Expertise und dass du das so offen hier geteilt hast mit uns. Also ich denke, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ah ja, wenn jemand eben, wie du schon am Anfang gesagt hast, wenn jemand mit dir dich finden möchte, Social Media ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Deine Website, die werde ich natürlich unten verlinken. Gibt es sonst noch irgendwie SIBO Academy zum, da ist dieser
Der Podcast Blog. Da mit Aussicht ist, denke ich, noch eine gute Möglichkeit. Das sind eigentlich so die Quellen tatsächlich, wo man mich am ehesten erreicht. Genau, von der Praxis her ist leider unsere Aufnahmekapazität schon seit langem erschöpft. Ja, das heißt, wir können niemanden aufnehmen. Genau, ich denke, deswegen sind die über die sozialen Medien da das am geschicktesten.
Ja, genau, super. Wunderbar, ich werde das alles verlinken. Vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir einen guten restlichen Tag. Ja, wir gehen ja jetzt beide quasi in die Ordination zu unseren PatientInnen. Und ja, bis bald. Und ich freue mich, ja.
Vielen Dank, Daniela, für das tolle Gespräch. Und ich hoffe, dass alle deine Zuhörer, Zuhörerinnen hier einiges mitnehmen konnten. Insofern, Dankeschön für die Möglichkeit hier.
Gut, tschüss.
Ciao.
Wow, was für ein tolles Gespräch. Ich glaube, dem muss man wirklich nichts mehr hinzufügen. Ich hoffe, du konntest dir eine Menge für dich mitnehmen. Falls das für dich hilfreich war, dann freue ich mich riesig über eine positive Bewertung auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Du hilfst da nicht nur mir, sondern eben auch vielen anderen Betroffenen, denn dadurch werden meine Bauchdetektivgeschichten viel besser auf den diversen Podcast-Plattformen in der Suche angezeigt. Alle Infos zu Dr. Thomas Bacharach findest du, wie schon erwähnt, unten in den Shownotes. Und falls du mehr zum FODMAP-Konzept erfahren möchtest oder Unterstützung bei dem Aufbau einer funktionierenden Stressbalance brauchst, denn wie wir darüber gesprochen haben im Interview, ist es ja oft so, dass man mit dem Satz, ja, schauen Sie, dass Sie Ihr Stressmanagement verbessern oder Ihren Stresslevel in den Griff kriegen, heimgeschickt wird, dann schau auch gerne in die Shownotes, denn dort habe ich dir meinen Wissenshappen-Vortrag zum FODMAP-Konzept und auch mein De-Stress-Programm verlinkt. Und das war's für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast dir aus der heutigen Bauchdetektivgeschichte ganz viel für dich mitnehmen können. Falls du noch Fragen hast, dann schick sie mir gern. Du weißt, ich freue mich immer von dir zu hören, dein Feedback, deine Gedanken, deine Fragen oder Themen, die dich bewegen. Wenn du magst, dann melde dich auf meiner Website gern gratis für mein Mittwochsmail an. Du bekommst dann einmal pro Woche meine Tipps und Tricks, interessante Infos zur Darmgesundheit und köstliche Rezepte direkt in deine E-Mail-Inbox. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder einschaltest. Und bis dahin, denk daran, bei jedem Essen auf deinen Darm zu nicht vergessen. Alles, alles Liebe, deine Bauchdetektivin Daniela.